Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Mehrwert oder Mythos? Aktives Management in effizienten Märkten. Ja, lohnt sich aktives Management im europäischen Large-Cap-Universum eigentlich noch? Dieser und anderen Fragen wollen wir heute zusammen mit Patrick König nachgehen, Head of Investor Relations DACH bei Elevia Capital. Die Fondsboutique und Frontmann Erik Benderhahn gehört zu den erfolgreichsten Fondsboutiquen und verwaltet milliardenschwere Anlegergelder in unterschiedlich zugeschnittenen europäischen Aktienfonds. Herzlich willkommen bei uns hier heute im Studio. Zwei Westfalen in einem Studio, das kann ja ein Podcast werden. Hallo lieber Patrick.
Hallo lieber Björn, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe es gesagt, milliardenschwerer Asset Manager, aber den wahrscheinlich kaum einer da draußen kennt. Wenn wir auf dem Fondskongress mal wahllos 100 Leute zusammensuchen würden und würden sagen, Elevia Capital, ich glaube, da würde das ein oder andere ratlose Gesicht schauen. Wie kommt es, dass ein Laden so groß, so erfolgreich ist und trotzdem wahrscheinlich der breiten Masse, zumindest im Wholesale-Geschäft, nicht geläufig ist?
Ja, ich glaube, du hast gerade schon das Stichwort genommen oder gebracht, Wholesale. Also wir sind in der Tat ein relativ junges Unternehmen, gerade erst mal ziemlich genau 11 Jahre alt, von Erik Benderhahn gegründet, hast du gerade gesagt. Bis heute von null gestartet, aber bei aktuell ungefähr 16 Milliarden, ausschließlich oder zu 99% wirklich in europäischen Aktien und damit tatsächlich, glaube ich, einer der größten Manager für europäische Aktien insgesamt. Warum kennt uns kaum jemand? Also ich glaube, am Fondskongress ein paar werden uns kennen. Das sind auch die, die teilweise schon seit Gründung investiert sind. Und das sind vor allen Dingen die absoluten Profis. Also wir haben in Deutschland ungefähr 1 Milliarde an Assets. Das finde ich ist relativ viel, aber das ist auf eine sehr begrenzte Anzahl von Kunden, die uns mit Gründung der Firma, einige sind noch in Seed-Anteilsklassen investiert, wirklich das Vertrauen geschenkt haben, mit dem Erik, mit seiner Gründung der Boutique auch tatsächlich investiert sind. Weil sie mit ihm aus der Vergangenheit auch wirklich so tolle Erfahrungen gemacht haben und lange Partnerschaft verbindet. Und deswegen hat sich das bis dato einfach auch von der Coverage immer auf diese Kundenkreise begrenzt. Und ich bin jetzt seit gut 2 Jahren bei Elevia und möchte das halt ein bisschen ändern. Wir wollen halt ein bisschen breiter gehen. Wir wollen auf gezielte Vermögensverwalter, DPM-Verwaltungen, institutionelle Kunden das ein bisschen breiter ausrollen. Wir wollen es einfach von der Kundenstruktur diversifizieren, aber wir werden jetzt nie ein Anbieter sein, der jetzt sozusagen quer durch die Fläche auch mit großen Teams das in den Markt treibt, sondern wir möchten tatsächlich auf qualitativ hochwertige Produkte setzen mit absoluten Profi-Investoren, was natürlich nicht heißt, wenn es ein Vermögensverwalter ist, also ich sage jetzt mal salopp formuliert, was für ein Insti-Dachfonds gut ist, ist ja nicht automatisch für einen Privatanleger schlecht, sondern wahrscheinlich im Zweifel auch gut. Also deswegen in einer sehr langen Antwort erklärt, bis jetzt sehr fokussiert auf Insti-Kunden und wir wollen es jetzt ein bisschen sukzessiv verbreitern.
Machen wir ein bisschen Namensforschung. Elevia oder Elevia, wie nennt man es und warum heißt es so?
Ich bin jetzt auch nicht so frankophil, dass ich es perfekt aussprechen könnte. Es ist aber eh ein Kunstname und es ist eigentlich ganz einfach. Das sind die Anfangsbuchstaben der 4 Töchter vom Erik Benderhahn. Frag mich jetzt nicht ganz genau, wie sie alle heißen, aber das sind die Anfangsbuchstaben und das ist sozusagen die Wortschöpfung Elevia.
Ja, sprechen wir ein bisschen über den Stil. Du hast gesagt Europa, Aktien, klar, aktiv nehme ich mal an, wollen wir auch vor allen Dingen gleich drüber sprechen. Wenn wir über Philosophie und Style sprechen würden, der Einordnung, könnte das noch hilfreich sein, wenn du uns da 1-2 Fakten lieferst.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Also wir haben, das steht in den Präsentationen und überall steht es immer ganz als allererstes drauf. Wir sind agnostisch, was Stil, was Vorfestlegung betrifft. Also wir haben ein relativ breites Universum. Das ist für die großen Fonds, ist es der Stock 600. Also das ist eigentlich so fast das Größte, was du jetzt in Europa natürlich machen kannst. Wir wollen uns ganz bewusst, oder der Erik möchte sich ganz bewusst innerhalb des Universums bewegen und wenn du jetzt nach Zielrichtung fragst, also über den Ablauf mal gerade der letzten Dekade gesehen, hast du sowohl Situationen gehabt, wo er deutlich stärker in Value investiert war, wo er auch sehr starke Phasen hatte, zum Beispiel während der Covid-Phase, wo er natürlich deutlich auch Growth übergewichtet hatte. Er unterscheidet aber tendenziell auch ein bisschen zwischen Zyklikern und defensiven Titeln. Also er versucht wirklich die ganze Klaviatur zu spielen und ich glaube, das ist ja auch das, was du von einem aktiven Manager erwartest, weil ich glaube, je mehr Freiheitsgrade du ihm gibst, wenn du ihm vertraust, desto mehr kann er tatsächlich auch im aktiven Management eigentlich auch das erfüllen und gewährleisten.
Gibt es das eine Brot- und Butterprodukt, wo das meiste Geld reinfließt, oder ist es eine Gruppe von 2, 3 Fonds?
Es ist tatsächlich, es ist 3 Fonds, wenn du so willst, wobei tatsächlich der größte, das älteste Produkt, mit dem die Firma eigentlich an den Start gegangen ist, das ist eine Fortsetzung der alten Strategie, die der Eric bei Oyster gemacht hat, was vielleicht dem einen oder anderen durchaus noch ein Begriff ist, die European Selection Strategie, die er vor ziemlich genau 11 Jahren, also es war glaube ich im Januar 15 aufgelegt. Das European Selection Produkt ist mittlerweile 8 Milliarden groß. Damit ist es nach meinem Wissen und Recherchen, also zumindest unter den 1, 2 größten Fonds, aktiv gemanagt auf jeden Fall, also auch in Schlagweite von passiven Indizes, das größte Produkt, und steht natürlich für die Hälfte des Universums oder unserer gesamten Assets. Wir haben noch ein Euroland-Pendant, der auch 1,5 Milliarden groß ist, also auch relativ. Und was sehr, sehr spannend ist, was vielleicht kommen wir gleich auch nochmal drauf, Thema aktives Management, auch ein bisschen Markttiming, ein bisschen Rotationstiming und wirklich Alpha zu extrahieren aus einer Strategie. Wir haben eine Long-Short-Strategie, die sich Absolute Return Europe nennt, die auch mit gut 4 Milliarden wirklich zu den größten, und ich würde sagen, ich meine, du kennst das Thema, was Liquid Alternatives betrifft, wie viele Sachen da auch tatsächlich über die Jahre dann doch am Ende nicht Mehrwert geliefert haben für den Anleger. Eines der wenigen Produkte, die jetzt auch fast seit 10 Jahren am Markt ist und wirklich eine absolut kontinuierliche, ein ganz tolles Sharpe Ratio liefert, wo er wirklich zeigt, wo Alpha extrahiert wird für den Kunden und das Marktrisiko vielfach rausgenommen wird.
Als wir uns verabredet haben, dieses Thema hier heute miteinander zu diskutieren, lagen ja die Absatzzahlen der Fondsindustrie zugrunde, was aktiv gemanagte Fonds angeht. Und da kann man feststellen, dass viele Anleger den Glauben an den Mehrwert aktiven Fondsmanagements im Bereich europäischer Standardaktien, so würde ich das mal sagen wollen, anscheinend verloren haben. ETF passiv, soweit das Auge reicht. Wie berechtigt ist diese Geisteshaltung der Investoren? Trügt das vielleicht auch? Und warum habt ihr das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, es gibt noch einen Mehrwert da und wir bringen ihn?
Also in der Tat, wenn wir jetzt vor einem Jahr die Aufnahme gemacht hätten, weiß ich gar nicht, ob du mich überhaupt eingeladen hättest, weil ich glaube, das war so mit eine der, ja, salopp formuliert, unsexiesten Assetklassen, die man, glaube ich, überhaupt vertreten konnte, die europäische Aktien. Wir haben jetzt aus vielerlei Gründen, glaube ich, 2025 eine Wahnsinnsrenaissance bekommen. Man hat das ja auch in den Flows gerade im ersten Halbjahr gesehen, zum ersten Mal auch wieder, dass aus USA oder überhaupt aus internationalen Segmenten Anleger gekommen sind. Und das hat, glaube ich, insgesamt das ganze Segment befeuert. Also wir haben das auch sehr stark gesehen. Nichtsdestotrotz, um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, du siehst natürlich, dass ganz, ganz viele oder das breite Gros an aktiven Managern tatsächlich den Markt nicht geschlagen haben, nicht dauerhaft. Und ich finde, es ist dann auch nur fair, dass natürlich Anleger dann irgendwann sagen, okay, wir gehen auf ETFs oder wir machen es teilweise auch noch selbst oder sonst was. Also insofern, die Latte liegt da sehr hoch, ich kann das verstehen, und wenn über 90-95% der Manager es dauerhaft nicht schaffen, muss man sich vielleicht auch als Industrie ein Stück weit die Daseinsberechtigung stellen. Du hast gefragt, welches Selbstbewusstsein gehen wir mit ran? Also wir wuchern natürlich jetzt mit dem Fund und der Erfahrung und einfach dem Track Record von Eric. Also wenn du dir das anschaust, er hat in dem vorigen Strategie, ich hatte das vorhin kurz angesprochen, im Schnitt über 300 Basispunkte pro Jahr gemacht. Er hat seit Auflegung dieses Fonds sind wir bei fast 400, und das ist nach Kosten. Selbst wenn du jetzt schwächere Zeiträume nimmst, liegst du irgendwo immer noch zwischen 200 und 300 Basispunkten. Und ich finde, das ist etwas, wenn du das kontinuierlich bringst und hast eigentlich kein Jahr dabei gehabt, wo du enttäuscht hast. Du musst immer eine gewisse Zeitraum, musst du, glaube ich, jedem Manager auch geben, dass die Ideen auch sich ausspielen, und auch ein aktives Management positioniert sich natürlich immer gegen Benchmark. Das heißt, du wirst immer Phasen haben, wo der Markt vielleicht durch eine Dynamik irgendwo besser läuft. Aber wenn du wirklich diesen Freiraum und die Zeit erlaubst, glaube ich, kann ein aktiver Manager, der wirklich die Expertise hat, das auch umsetzen. Und Eric hat es gezeigt. Und im Endeffekt, wir müssen mit Past Performance, aber ich glaube, die ihn kennen, und das hatte ich ja vorhin gesagt, die Leute vertrauen ihm auch weiterhin.
Du sprichst von einer Outperformance, womit wir natürlich nach der Benchmark fragen müssen und damit auch gleich einhergehen müssen, was denn die Masse der Beobachter europäischer Aktienmärkte für sich selbst als Benchmark sieht. Die meisten, die da passiv investieren, investieren entweder Euro Stoxx 50 oder MSCI Europe, je nachdem Continental Europe oder MSCI Europe halt komplett. An was orientiert ihr euch als Benchmark, dass ihr sagt, da haben wir diese Outperformance erwirtschaftet? Und wie verhält sich das dann zu den beiden genannten Indizes, auf die die Masse nur schaut?
Ja, also das breite, ich gebe dir recht, der breite Index, sprich Gesamteuropa, der Stoxx 600 ist das in unserem Fall, der natürlich eine leichte Abweichung zum MSCI Europe hat, aber ich würde jetzt einfach behaupten, da sprechen wir jetzt wirklich über nicht so nennenswerte Unterschiede wirklich langfristig. Also es ist ein bisschen auch das, was wir beobachten. Du siehst es an den Zahlen, was die Assets bei uns im Fonds sind, aber auch was die Flows betrifft. Wir haben, würde ich sagen, mit Sicherheit einen Faktor 5-6:1, was den breiten Stoxx 600 Benchmark Produkt betrifft, im Vergleich zum Euroland. Also im Moment finde ich es ganz klar ein Trend dazu, dass die Leute auf breit Europa gehen. Wir selber unterstützen das auch ein Stück weit, weil wir einfach sagen, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn du UK dazu hast, wenn du Schweiz dazu hast, die Nordics, ich meine nur mal das prominente Beispiel jetzt, eine Novo Nordisk, auch wenn die jetzt zurückgefallen ist seit April, also das war eine Aktie, die wir ganz, ganz lange im Portfolio hatten, im Frühjahr tatsächlich auch komplett rausgenommen haben, aber es ist einfach nochmal eine zusätzliche Diversifikation, du hast nochmal andere Währungen mit drin, also das ist einfach für einen langfristigen Anleger unserer Meinung nach nochmal eine zusätzliche Chance, wirklich auch Opportunitäten in den Märkten zu heben.
Naja, ich meine, bei der Fondsgröße, die ihr habt, seid ihr über den Verdacht erhaben, euch jetzt im Nebenwertebereich groß rumtollen zu können. Aber die klassische Betrachtung ist ja eigentlich die, zu sagen, in einem effizienten, gecoverten Markt von Standardaktien ist es in den USA, ist es in Europa eigentlich schwer bis unmöglich, über längeren Zeitraum nach Kosten den Markt outzuperformen. Das sei eher im Bereich von informationsineffizienten Märkten der Fall, also bei Nebenwerten, die nicht so viel von Analysten untersucht werden oder eben in Märkten, die in der Gesamtheit nicht so stark gecovert sind, wie zum Beispiel Schwellenländer oder so. Das heißt, eure Argumentation wäre ja jetzt quasi gegen das allgemeine Storytelling oder die gefühlte Meinung, was dann zu der Frage führt, wenn ihr jetzt eure Benchmark nehmt und euch anschaut, wo ihr die Überrenditen erwirtschaftet habt, wenn wir jetzt mal so die letzten 1-3 Jahre zurückdenken, Performance-Erhebung und Zerlegung, woraus kam die Kraft, aus welchen Entscheidungen was nicht zu tun und umgekehrt sich auf was zu fokussieren, denn das muss ja irgendwo Selektion und Gewichtung dann hier Outperformance gebracht haben.
Absolut, also vielleicht darf ich einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz kurz was auch zu dem Prozess sagen, weil ich glaube, der unterscheidet sich vielleicht doch ein Stück weit davon, wie vielleicht andere Anbieter auch ihre aktiven Fonds positionieren. Erstmal ist es ein relativ konzentriertes Portfolio, also wir haben in der Regel plus minus 50 Titel. Das hat auch seine Bewandtnis, wir wollen, dass mindestens 1% Gewicht ist, also selbst in dem Titel 48, 49, 50, weil wir sagen, jeder Titel soll halt auch einen Beitrag. Das ist eine echte Aussage, eine Wette ist in dem Zusammenhang falsch, aber es ist ein Statement. Also es ist nicht irgendwie, dass man das versucht auf den Top 10 mit 40-50% und dann sind alibimäßig noch 20 Titel oder 30 hinterher allokiert. Also jeder Titel hat die Aufgabe, auch eine Outperformance, einen Alpha-Beitrag zu liefern. Das ist der klare Bottom-up-Ansatz, wo man wirklich sagt, man ist Stockpicker. Du hast vollkommen recht, eigentlich in einem effizienten Markt ist der Kurs einer Aktie zu jedem Zeitpunkt absolut perfekt und hat alle Informationen impliziert. Ich glaube, was wichtig ist, auch wenn man sich die Performance-Zerlegung anschaut, auch gerade über die letzten Jahre, der Eric nutzt schon auch seit Jahren makroökonomische Modelle, wo er versucht, einfach auch ein Stück weit den Markt zu lesen, wie viel sind zum Beispiel schon an Überraschungen, an zyklischen Überraschungen im Markt drin. Will heißen, du hast sicherlich immer eine gewisse Zahl von Titeln oder auch eine Liste von Titeln, die du auf dem Radar hast, die du auch haben möchtest oder weiterhin halten möchtest. Aber es ist vielleicht ein bisschen wie beim Fußball. Du hast einen Kader, du hast 20 Leute, aber es spielen auch nicht immer die gleichen. Das heißt also, du gehst vielleicht in der Marktsituation, wo du merkst, okay, das wird jetzt vielleicht doch ein bisschen wackeliger. Wir hatten die Diskussion Anfang des Jahres mit den Zöllen. Musst du da zwingend jetzt auf Zykliker setzen oder wartest du einen Moment, um vielleicht eine Position aufzustocken oder wartest du überhaupt, um wieder reinzugehen? Da sind ja auch ganz oft viele Bekannte, die mal drin waren. Also alle fragen immer oder alle haben immer die Storys, die französischen Luxushersteller. Natürlich sind das Top-Unternehmen, aber musst du die immer haben? Irgendwann ist es auch mal eskomptiert. Irgendwann kommt vielleicht wieder eine Unsicherheit wegen China. dann möchtest du für den Moment nicht drinbleiben. Ist die Aktie deswegen uninteressant? Natürlich nicht, die kaufst du irgendwann auch wieder. Also dieses Markttiming, ich weiß, das ist kein schönes Wort, aber ein Stück weit den Markt ein bisschen um die Ecke zu lesen und mal vielleicht so auf Sicht der nächsten 2-3 Monate auch das richtige Timing rauszufinden, ist, glaube ich, elementar. Wenn du dann am Ende schaust, wie zerlegt sich die Performance, ich würde sagen, 3/4 kommt mit Sicherheit wirklich aus dem Stockpicking. Dann aber auch das Stockpicking innerhalb der Sektoren. Also wenn du jetzt auf Sektoren gehst, auch da hast du eine hohe Dispersion. Aber ein Viertel ist sicherlich auch dabei, dass man sagt, man hat auch ein Stück weit die Allokation in den Sektoren oder Defensive gegen Zykliker. Also ein Stück weit zerlegt sich das doch sehr stark auf diese Ansätze und man sieht, dass es tatsächlich funktioniert.
Es gibt ja aber immer welche, die sagen, wenn sie diese Passiven versus die Aktiven sich betrachten, dann dürfen sie nicht immer nur auf die Rendite schauen. Sie müssen auch sehen, dass wir auch andere Dinge für sie tun, nämlich, dass wir die Diversifikation für sie vielleicht verbreitern, dass wir mit Blick auf die Risikokontrolle für sie Aufgaben übernehmen oder die Nachhaltigkeit. Was lässt du davon gelten? Weil die Diversifikation, zumindest mal auf eure Benchmark, müsst ihr sagen, 50 aus 600 ist keine zusätzliche Diversifikation. Es ist aber vielleicht gemessen an einem Eurostoxx 50 oder so eine breitere Diversifikation. Was ist der Punkt, wo du sagst, Rendite ist nicht alles oder ist Rendite alles?
Information, Drescher und Sie. Am 4. Dezember 2025 dreht sich beim Petersberger Treffen alles um die Frage. ETFs, sind sie noch Ausnahme oder schon längst die Regel? ETFs haben die Fondsbranche in den letzten Jahren komplett verändert. Doch wie weit reicht der Boom wirklich? Welche Rolle spielt aktives Management im ETF-Zeitalter? Und was bedeutet das für Asset Manager, Finanzdienstleister und natürlich Investoren? Diese und viele weitere Fragen diskutieren wir gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beim Petersberger Treffen 2025. Alle Infos und die Anmeldung finden Sie auf petersbergertreffen.de.
Ohne Rendite ist alles nichts, ne? Aber am Ende des Tages muss man natürlich vielleicht auch vielleicht vorweg zum Schutze oder sag ich mal zur Ehrenrettung des Managers immer sagen, natürlich trifft der Anleger mit seinem Berater ein Stück weit natürlich auch schon eine sehr starke Allokationsentscheidung. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einen Value gehst oder auf einen Growth-Fonds, damit schneidest du ja schon mal per se eigentlich 50% des Marktes raus. Wenn du auf einen Eurostoxx gehst, hast du auch nur noch 60% des europäischen Marktes. Wenn du auf einen Eurostoxx 50 gehst, du schneidest immer weiter zu und gibst dem Manager natürlich da wenig Freiraum. Das Diversifikationsargument, glaube ich, sticht deutlich stärker bei einem Stoxx 600. Warum? Wenn du dir das anschaust, du hast 600 Titel, das heißt, du hast im Schnitt irgendwie 15, 20 Basispunkte pro Titel, das ist also fast verschwindend. Wenn du daraus jetzt einen Titel nimmst, der irgendwie Nummer 300 im Stoxx 600 ist, und gewichtest den mit 1%, dann hast du natürlich schon eine aktive Wette. Also natürlich kannst du beim passiven Ansatz, hast du alles drin, aber ich sag mal, die Musik macht natürlich dann aus dieser Zahl das rauszufinden. Also ich glaube, ich bleibe bei dem Argument, du brauchst einen breiten Markt und musst den Manager eigentlich darin entscheiden lassen und die Diversifikation kommt dann auch ein Stück weit aus der Allokation dann.
Über welchen Anlagezeitraum muss ein Investor denn denken, damit sich dieser Mehrwert materialisiert? Es gibt ja immer diejenigen, die sagen, je mehr Jahre ins Land gehen, umso schwieriger ist es, die Benchmark out zu performen. Und umgekehrt gibt es welche, die sagen, ja, aktives Management, sie müssen uns aber auch schon ein paar Jahre Zeit geben. Das klingt ja so, als wenn das sich widersprechen würde.
Also wenn du dir anguckst, wer wirklich Mehrwert erzielt, gibt es natürlich immer mal wieder so Perioden, wo auf einmal ganz viele aktive Manager den Markt schlagen und langfristig wird es halt immer weniger. Bei uns ist es so ein Mittelding. Also wir hatten, ich kann ganz konkret sagen, Anfang diesen Jahres haben wir eine ganz schwierige Periode gehabt. Das war eigentlich fast die schwierigste vielleicht seit Auflegung des Fonds. Wir sind ein bisschen defensiv ins Jahr gestartet, sind ein bisschen von den ersten, sage ich mal, 8 Wochen, wo der Markt relativ gut lief, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig gewesen und hatten eine relativ starke Underperformance. Also es waren fast 500 Basispunkte. Die sind aber innerhalb der nächsten 6 Monate, also in dem zweiten und dritten Quartal, also bis Ende August, gänzlich aufgeholt worden und liegen jetzt sogar schon wieder 100 Basispunkte vor der Benchmark. Also das heißt, du musst wirklich auch kurzfristig, was ich jetzt mein halbes Jahr ist hier ein kurzfristiger Horizont, wirklich auch die Chance geben, dass deine Wetten, wenn du dich so weit weg positionierst, auch, dass der Markt ein Stück weit sich beruhigt. Also du erinnerst dich, Anfang des Jahres war alles ist in Rheinmetall gegangen, alles ist in ein paar Banken in Südeuropa gegangen, ein paar Industrials, das hat den Markt stark getrieben. Und dann stehst du im Moment erstmal mit deiner Allokation, das heißt ein Stück weit muss ich das rauswaschen. Wenn du dir unsere Alpha-Entwicklung anguckst, auch im Zeitablauf, wir hatten immer mal wieder Phasen, wo du im Alpha verloren hast, wo wir dann zurückgekommen sind. Im Schnitt, wir haben mal so eine Berechnung gemacht bei dem großen Fonds, wenn du so 25 oder 26 Monate dabei warst, hast du nie eine Phase gehabt mit einem negativen Alpha. Compliance-Hinweis, das ist natürlich Past Performance, aber ich glaube, das gibt dir ein gewisses Gefühl, dass du halt so einen Zeitraum von 2-3 Jahren eigentlich mitbringen solltest, damit sich auch ein Manager wirklich beweisen kann in der Zeit.
Europäische Aktienfonds und gerade Aktienfonds, so, ich sag mal, für Standardwerte, gab es ja in der Vergangenheit doch den einen oder anderen sehr bekannten Klassiker, wenn ich jetzt an den Fidelity European Growth Fund denke, ich an den Comtrust Europe Growth denke, die aber inzwischen strukturelle Probleme haben, würde ich mal sagen wollen, und eben mit den passiven Anlagelösungen kaum mithalten können und deshalb auch an einer gewissen Schwindsucht leiden, was das Fondsvolumen angeht. Bei euch ist das noch nicht der Fall. Was macht dich selbstbewusst zu sagen, das Schicksal werden wir nicht teilen?
Ach, ich glaube, man muss da immer ein bisschen demütig sein, weil wir müssen natürlich jeden Tag aufs Neue das beweisen mit dem aktiven Management, was wir gerade diskutieren. Also insofern, glaube ich, muss man da sehr demütig drauf schauen und wir hatten auch, wie gesagt, eine sehr schwierige Phase Anfang des Jahres. Ich glaube, wenn du weiterhin mit dem Prozess und der Erfahrung eigentlich das machst, was der Eric jetzt mittlerweile seit fast 20 Jahren macht. Und da sind ja in der Tat auch ein paar Phasen gewesen, die vielleicht auch noch ein bisschen wackeliger waren, als wir das im Moment denken, wo wir immer denken, es ist gerade alles im Umbruch. Aber wir hatten ja da schon ganz andere Krisen. Also ich glaube, du musst es jeden Tag aufs Neue beweisen. Ansonsten geht das sehr, sehr schnell. Da können die Anleger mit den Füßen abstimmen. Erlaub mir vielleicht nur den Hinweis, also wirklich auch, ich habe es ja gerade ganz offen gesagt, also wir hatten wirklich ein ganz schwieriges erstes Quartal und wir haben de facto keinen Anleger verloren.
Ja, ich glaube, dass das auch etwas ist, wo man sagen muss, du hast es gerade auch durchklingen lassen, man steht unter Beobachtung, weil diese zentrale Erkenntnis, über die wir uns heute unterhalten haben, die ist in vielen Köpfen. Und wenn du sagst, wir haben ein schlechtes Quartal gehabt, dann muss man wahrscheinlich sagen, ein Quartal oder ein Halbjahr, das geht auch mal. Aber wenn einer jetzt, sagen wir mal, ein Jahr oder zwei Jahre hintereinander nicht erklären kann, warum oder einfach dauerhaft hinter dem Markt bleibt, dann wird heute schneller bestraft als früher?
Ja, und ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Also, weil am Ende des Tages, ich meine, wir verwalten Geld für Anleger, bei uns jetzt in unserem Fall auch sehr stark für institutionell, also für Dachfondsmanager. Ich meine, die sehen jeden Morgen in Basispunkten, was ihre Entscheidung, uns zu allokieren, uns als Manager zu setzen, quasi auch für sie in ihren Ergebnissen darstellt. Also gerade bei Dachfonds, die haben eine doppelte Gebührenstruktur, also die stehen nochmal unter anderer Beobachtung, als wenn du jetzt vielleicht irgendeinen aktiven Fonds in einer Versicherungspolice, die du vor 20 Jahren abgeschlossen hast, da gucken vielleicht viele nicht so intensiv drauf. Also insofern stehen wir, glaube ich, schon fast in einem noch intensiveren Brennglas. Und ich glaube, die Frühwarnsysteme bei den Top-Anlegern sind ein bisschen schärfer gestellt als vielleicht bei dem einen oder anderen im Privatdepot, ja.
Sprechen wir zum Schluss noch über die aktuelle Marktlage in Europa und die Attraktivität, die relative Attraktivität des europäischen Aktienmarktes im Verhältnis zu den Schwellenländern und zu den USA, die ja nun das größte Interesse traditionell genießen. Du hast gesagt, Anfang des Jahres gab es da gewisse Veränderungen. Mit allem, was Trump da so getrieben hat, wurde deutlicher, dass diese schon lange bemühte Story, Europa habe Nachholbedarf gegenüber den USA, dass das lief. Das war in den Indizes erkennbar, es war in den Zahlungsströmen erkennbar. Jetzt, ich habe unlängst für das nächste Fondsbranche Was geht ab Webinar mir die Morningstar-Zahlen angeguckt. Da scheint es wieder eine Umkehr zu geben Richtung USA und Europa dann doch nicht so der große Nutznießer der Zahlungsströme ist. Deshalb Frage an dich. Seht ihr das auch? Wie seht ihr die relative Attraktivität Europas gegenüber den USA und Schwellenländern in der näheren Zukunft?
Man muss wahrscheinlich sich ehrlich machen und sagen, ein Stück weit hängen wir davon ab, am Wohl und Wehe, was in den USA gerade bei den Magnificent Seven oder in diesen großen Strömen ist. Man hat sicherlich zu Anfang des Jahres da so ein bisschen so ein Durchatmen, mal vorsichtig formuliert, gesehen. Das hat natürlich bei den gigantischen Volumina, die gerade in den Tech-Werten drin ist, das trifft auf einen europäischen Markt, der Faktor 10 kleiner ist. Also wenn man nur die Magnificent Seven sieht und dagegen mal ich habe mal eine Statistik gesehen, wo es um die großen Banken in Europa geht. Ich glaube, das war Faktor 7 oder 8, nur 1% irgendwie des Tech-Bereichs, der Magnificent Seven, hatte schon irgendwie 20% des europäischen Bankenmarktes abgedeckt. Also das hat schon einen Hebel. Natürlich ist das vielleicht immer so ein bisschen wieder Zurückschwingen des Pendels. Ich glaube aber, Europa hat so wenig Gewichtung mittlerweile. Also du hast vorhin über Diversifikation gesprochen. Am Ende des Tages, wir sprechen ja jetzt hier auch gerade für ein Produkt für oder Produkte für europäische Anleger, also auch inländische, die im Euroraum sind. Viele sind wahrscheinlich mittlerweile auch eher Richtung MSCI Welt unterwegs, wo Europa nur noch ja fast ein Schwellenländer-Dasein fristet mit den Gewichtungen. Also ich glaube, Europa brauchst du alleine aus Diversifikation. Du hast einfach auch viele Sektoren, die du in den USA nicht hast, die sich eigentlich auch perfekt ergänzen. Und ich glaube deswegen, selbst wenn es ein bisschen zurückschwenkt, das Pendel, Europa hat, glaube ich, eine gewisse Renaissance-Potenzial, auch wenn es jetzt vielleicht sich ein bisschen abschwächt. Und ich glaube, dass wir vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau doch eine Stabilisierung sehen, auch was die Flows betrifft.
Dazu noch eine Ergänzungsfrage. Französische Asset Manager neigen manchmal dazu, französischen Unternehmen ein größeres Gewicht als Heimatmarkt zu geben im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern. Mag sein, dass Briten das für die britischen Aktien auch tun oder Deutsche für die Deutschen. Gibt es da so ein Home-Bias beim Erik oder ist das nicht so?
Also wenn du jetzt ins Factsheet schauen würdest, dann würdest du mich überführen und würdest sagen, guck da sind es jetzt 2 Prozentpunkte mehr. Nein, Spaß beiseite. Also das ist natürlich eine Momentaufnahme und ist das vielleicht latent, dass man sich in seinem eigenen Heimatmarkt, wo man die Unternehmen dann vielleicht auch in der Heimatsprache dann auch kennt oder vielleicht noch so die handelnden Personen, das ist nie ganz auszuschließen. Aber nein, ich glaube, das ist so professionell. Wir hatten bis dato zum Beispiel auch ein Übergewicht in Deutschland, jetzt eigentlich bis weit ins vierte Quartal hinein. Das wurde ein Stück weit auch, wurden Gewinne mitgenommen. Also das ist, wenn eine Momentaufnahme, aber ist eigentlich eher den unterliegenden Unternehmen geschuldet. Und vielleicht auch da der Hinweis, französische Unternehmen, wir hatten letztens auch die Diskussion in einem Kundencall, am Ende des Tages, manche Unternehmen machen 2-3% Umsatz inländisch in Frankreich. Also am Ende des Tages, das ist die Diskussion wie mit einer Nestle oder so, wo wird gebucht, wo wird der Umsatz erzielt.
Gehen wir zurück zur Ausgangsfrage. Mehrwert oder Mythos? Aktives Management in effizienten Märkten. Ich höre da so ein bisschen raus. Ja, Mehrwert schon, obwohl eigentlich die Masse für den Mythos spricht. Was willst du unseren Zuhörern zum Schluss mit auf den Weg geben, dass man an dieses aktive Management und den Mehrwert in einem effizienten Markt glaubt?
Schwierig zu sagen. Also ich glaube, du hast recht, es ist ein bisschen was von beiden. Das ist die Frage, wie man jetzt mehr zuschlägt. Also ich glaube, die Zahlen sprechen für die These des Mythos. Wenn 95% der Manager es dauerhaft nicht schaffen, glaube ich, da braucht man nicht viel drum herum diskutieren. Ich würde appellieren oder würde so ein bisschen versuchen, dafür zu werben, dass man die 5% rausfiltern muss. Und wenn man dann einen Manager hat, und es gibt auch die Beispiele, das sind nicht nur wir, es gibt auch noch ein paar andere, die es wirklich geschafft haben, in ihrem Bereich wirklich einen Mehrwert zu erzielen. Und ich glaube, die haben dann auch in einem vernünftig breiten Portfolio neben ETFs auf jeden Fall auch mehr als eine Allokation verdient.
Das heißt, die Tatsache, dass die Masse der Fondsmanager ihre Benchmarks dauerhaft nicht schlagen kann, soll niemanden am Berufsstand des aktiven Fondsmanagers zweifeln lassen. Es ist nur mühevoller, sie zu identifizieren und ihnen weiter auf die Finger zu schauen, ob sie es auch bleiben. Denn dass es historisch mal so gewesen ist, muss nicht immer heißen, dass es dann auch dauerhaft so bleibt.
Aber ich glaube, das ist ja das Schöne an Liquiden oder an UCITS-Fonds. Du siehst es eigentlich jeden Tag. Das ist ja nichts Verstecktes und im Grunde genommen, finde ich, ist das sogar eine ganz faire Sache. Du kannst als Anleger tatsächlich mit deinen Füßen abstimmen. Und insofern, du hast es vorhin angesprochen, ich glaube, ein Stück weit konsolidiert sich der Markt da selbst. Und ich finde es auch ehrlicherweise nicht schlimm, wenn die Branche da auch sich selbst ein Stück weit reinigen muss, ja.
Da haben wir als Westfalen doch ein ehrliches Gespräch geführt und wie das unter uns so ist, wenig gelacht, aber doch sachlich die Dinge abgearbeitet. Ja, am Ende der Sendung, lieber Patrick, muss immer jeder hier was zu lesen mitbringen. Eine Literaturempfehlung, was hast du uns denn so mitgebracht?
Also ich habe jetzt im Vorgriff auf diese Aufnahme heute auch nochmal nachgedacht und dann ist mir eingefallen, ich habe vor einigen Jahren, es ist schon tatsächlich ein bisschen her, habe aber letztens auch wieder an dieses Buch gedacht. Und zwar ist es das Buch von Paul Kennedy. Das ist ein englischer Historiker, der interessanterweise gar nicht unweit von hier, wie ich letztens auch gehört habe, sogar eine Gastprofessur in Bonn hatte. Eigentlich aus Yale und Oxford. Und der hat vor knapp 40 Jahren, 1987, ein Buch geschrieben, Aufstieg und Fall der großen Mächte. Und der beleuchtet von der Zeit von 1500 bis in die Neuzeit, also bis 87, also unmittelbar vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Verknüpfung von Wirtschaft, von großen Nationen, aber auch der militärischen Stärke, Ausdehnung, Bürokratie, also was sozusagen Aufstieg und Fall dieser Mächte und dass irgendwann es dazu kommt, wenn diese Sachen nicht im Gleichgewicht sind, dass es zu einer Überdehnung kommt. Und ich finde, wir haben jetzt auch gerade dieses Jahr leider Gottes auch viel wieder über Defense sprechen müssen, über die Ukraine-Krise und auf einmal das große Programm, was in Deutschland, was die Märkte ja massiv getrieben hat. Vielleicht lohnt es einfach mal, das Buch wieder rauszuholen und unter dem Hintergrund einfach mal auch bis zu 500 Jahre zurückzugucken und was man da an wertvollen Erkenntnissen mitnehmen kann.
Ich meine, dieses Buch sei unlängst ja auch schon mal empfohlen worden, es wieder vorzunehmen, aber sei es drum, doppelt gemoppelt, sollte dann an dieser Stelle als ein intensiverer Literaturhinweis empfunden werden und deshalb danke für den Titel. Ja, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, so Sie den Kanal Fondgedanken abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Wenn Sie diese Folge bewerten, wo Sie die Möglichkeit dazu in den sozialen Netzwerken haben und den Podcast hier gerne weiterempfehlen an Ihre Kollegen und Freunde und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie gewohnt mit einem kölschen Tschö.
Fondgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.